Willkommen zum Wochenendprogramm von Radio Prag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Margareta Kachlikova und ich werde Sie durch die Sendung begleiten. Die Prager Haute Couture in der Zwischenkriegszeit ist Thema für das heutige Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Nach der tschechischen Geschichte bringen wir ein bisschen tschechische Sprache, und zwar ist der Sprachkurs diesmal süß und lecker. Im Kultursalon stellen wir Ihnen einen neuen Dokumentarfilm vor. Mein Kroj, also meine Tracht, heißt er. Es geht darin aber gar nicht um die Volksbräuche. Bleiben Sie dran, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war von Umbrüchen geprägt, die zu großen Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft führten, unter anderem auch in der Mode. Bis zum Ersten Weltkrieg hielt sich beharrlich dekorative und kunstvoll gearbeitete Kleidung mit Korsetts, Rüschen und Schleppen. Nach 1918 nahm der Bedarf an praktischer und einfacher Kleidung zu, bestärkt durch das neue Lebensgefühl der Nachkriegszeit. Dies war eine modische Revolution. Die Trends der goldenen Zwanziger wurden auch in der Hauptstadt der neu gegründeten Tschechoslowakei reflektiert, wie die bis zum 13. Mai verlängerte Ausstellung Prager Modesalons 1900 bis 1948 veranschaulicht. Wer waren die Modeschöpfer, die damals in Prag den Ton angaben? Dazu mehr von Jitka Mladková in einer neuen Ausgabe unseres Kapitels aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Die Prager Schneiderzunft in der Ersten Republik konnte an eine gewisse Tradition anknüpfen. Bereits im 19. Jahrhundert feierten einige Maßschneider aus der Stadt Erfolge bei Weltausstellungen. Zum Beispiel 1862 in London, wo die Firma Krach 35 Kleiderkreationen präsentierte. Oder der böhmische Schneidermeister Josef Kniesche. Er gründete 1858 in Wien eine gleichnamige Firma, die sich später zum Hoflieferanten hocharbeitete. In den 1920er Jahren öffnete Kniesche seine Niederlassungen in Paris und Berlin und 1934 auch in Prag. In der Habsburger Hauptstadt konnten seinerzeit viele Schneider aus Böhmen und Mähren ihr handwerkliches Geschick zur Geltung bringen, nicht zuletzt auch als Mitarbeiter der berühmten Wiener Werkstätte. Prag hat sich indes nie als eine internationale Modehochburg etabliert, aber auch die Haute Couture von der Moldau erreichte in der Zwischenkriegszeit europäisches Niveau. Unter den Modeateliers, die damals für gehobene Ansprüche fertigten, wurden besonders zwei Namen zum Begriff: Rosenbaum und Podolska. Inhaber der erstgenannten Firma, die 1907 gegründet wurde, war Oldřich Rosenbaum. Die Firma hatte er von seiner Mutter Elise übernommen. Das habe Rosenbaums Start in der Branche erleichtert, meint Eva Uchalova, Kuratorin der Ausstellung Prager Modesalons 1900 bis 1948.
Er war in dem Salon praktisch aufgewachsen und selbst zum Schneider geworden. 1919 übernahm er die Leitung der prosperierenden Firma von seiner Mutter. Rosenbaum verstand die Bedeutung der Bekleidung und war in der Lage, den Zeitgeist zu treffen. Es gelang ihm auch, ein neues Team von hochmotivierten Mitarbeitern aufzubauen. Zwei von ihnen hatten zuvor ihre Erfahrungen in der Bekleidungsbranche in Wien gesammelt. Die Geschäftsleiterin Christina Majdova führte vorher sogar eine Schweizer Filiale der Wiener Werkstätte. Mit ihr und einem ebenfalls aus Wien zurückgekehrten Bekleidungsdesigner reiste Rosenbaum wiederholt nach Paris.
Um Fahrten nach Paris kam kein Modeschneider herum. Es ging um das handwerkliche Geschick, exakte Detailverarbeitung und allgemein den Kontakt zu den französischen Modetrends. Daneben waren aber auch die Impulse aus der hochkarätigen britischen Schneiderkunst wichtig. Beides musste dann mehr oder weniger an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Haute Couture brauchte zudem einen repräsentativen Sitz. Ulrich Rosenbaum war unzufrieden mit der Adresse seines Modesalons in der Stepanska Straße, einer Seitenstraße vom Wenzelsplatz. 1924 zog er daher in die noble Geschäftsmeile nahe Rodny um. Bald wurde sein Atelier zum Synonym höchster Eleganz. 1928 engagierte er sogar einen französischen Gewandmeister, der vorher in Frankreich, Belgien und England gearbeitet hatte. Der erfahrene Spezialist für die Spitzenmaßanfertigungen sollte das Personal anlernen. Zunächst nur ein Jahr lang, letztlich blieb er bis 1939. Er war Uchalova.
Rosenbaum war ständig auf Reisen. Viermal im Jahr besuchte er Paris und zwischendurch reiste er auch nach Italien, Deutschland, Wien und Budapest. Er kaufte dort Stoffe und Schnitte. Parallel dazu hielt er kontinuierlich Ausschau nach neuen Impulsen in der Mode. Das war der Kleidung aus seinem Salon anzumerken. In den 1930er Jahren wurde Rosenbaum als Jude die zunehmende Gefahr in der Entwicklung Europas bewusst. 1938 überließ er seinen Prager Salon dem Schicksal und emigrierte in die USA. Im New Yorker Stadtteil Manhattan gründete er einen Modesalon, der bis in die 1960er Jahre erfolgreich produzierte.
Und was geschah mit dem Prager Salon Rosenbaums?
Der Salon existierte weiter. Wie alle anderen jüdischen Firmen stand er während der Kriegsjahre unter Treuhandverwaltung. Später wurde der Salon an drei neue Besitzer verkauft, die ihn bis zum Kriegsende leiteten. Unter den Treuhandverwaltern befanden sich auch Offiziere der deutschen Wehrmacht sowie ein SS-Offizier. Die Kundinnen waren Frauen deutscher Offiziere. SS schili tam manželky
německých důstojníků. Nach 1945 begann für die Firma, wie auch für viele andere, der Prozess der Verstaatlichung. Zunächst wurde sie unter die, wie es damals hieß, nationale Verwaltung gestellt, aber weiter von einem Schneider aus dem Hause geleitet. Ein Teil der Belegschaft stammte noch aus der Vorkriegszeit. Mit der Machtübernahme der Kommunisten wurde jedoch alles anders. Eva Tuchalova.
V roce 1948 byla znárodněna a zařazena do oděvní tvorby.
Im Jahr 1948 wurde die Firma endgültig verstaatlicht und erst einmal in das neu errichtete landesweite Netz von Bekleidungsbetrieben mit dem Namen Odjevni Tvorba eingepasst. 1954 wurde das Unternehmen dem neu gegründeten Betrieb Modní závody Praha angegliedert, zu dem nur die besten Werkstätten für maßgeschneiderte Kleidung gehörten. Seitdem hieß der Salon Stil. Bis zu Beginn der 1990er Jahre konnte er bei der maßgeschneiderten Damen- und Herrenmode eine hohe handwerkliche Qualität erhalten.
Vlastně po celou dobu trvání si zachoval svou kvalitu a své dobré jméno.
Wer in der Vorkriegs-Tschechoslowakei in sein wollte, der ließ seine Kleider, Kostüme, Mäntel oder Hüte auch im renommierten Prager Modesalon Podolska nach Maß fertigen. Natürlich nur, wenn sein Geldbeutel das erlaubte. Die Marke Podolska galt als Luxus. Frauen von Präsidenten und Ministern oder bekannte Filmschauspielerinnen zählten zur Klientel. Aber auch die international bekannte tschechische Operndiva Jarmila Novotná war treue Kundin. Ihre bei Podolska gefertigten Kostüme für die Rolle der Violetta, in der sie wiederholt in Verdis La Traviata auftrat, werden bis heute als wertvolle Exponate im Archiv der New Yorker Metropolitan Opera aufbewahrt. Podolska kreierte auch mondäne Kostüme für den bekannten tschechischen Film Christian, in dem die bis nach Deutschland bekannte Schauspielerin Adina Mandlova brillierte. Bis heute sei der Name Podolska hierzulande ein Begriff, wesentlich mehr als der Name Rosenbaum, sagt Tuchlova.
Paní Podolská byla to velice podnikavá dáma, šikovná, jistě výtvarně velice nadaná.
Hanna Podolská war eine künstlerisch sehr begabte Dame, die auch unternehmerischen Geist hatte. Sie führte Modenschauen auf dem Laufsteg ein, was dem Zeitgeist und den Bedürfnissen der damaligen Prager Gesellschaft entsprach. Podolska konzentrierte sich nicht nur auf Prag. Ihre Kundschaft kam aus dem ganzen Land und sie wurde auch außerhalb der Landesgrenzen bekannt. Zum Erfolg verhalf ihr bestimmt auch ihr Charakter, denn über Frau Podolska lässt sich nur positiv berichten.
Auch Hanna Podolska besuchte regelmäßig Paris und verfügte über hochqualifizierte Fachkräfte. Seit 1922 arbeitete in ihrem Salon die Designerin Volkova, die sowohl die kunstgewerbliche Fachmittelschule als auch die Hochschule für bildende Kunst abgeschlossen hatte. Nach 1948 wurde sie zur Begründerin des Ateliers für Bekleidung an der Prager Hochschule für Kunstgewerbe. Im Krieg jedoch gerieten auch die nichtjüdischen Modebetriebe in Schwierigkeiten.
Ihre Belegschaft schrumpfte, weil ein Teil der Mitarbeiter zur Zwangsarbeit abkommandiert wurde. Außerdem mangelte es an Stoffen. Und das ganze gesellschaftliche Leben, das unter den normalen Verhältnissen viele Impulse für das Modeschaffen geliefert hatte, lag selbstverständlich danieder. Dass sich der Salon Podolska trotzdem über Wasser halten konnte, war höchstwahrscheinlich den Aufträgen aus dem Prager Filmateliers Barrandov zu verdanken. Podolska fertigte Kostüme für tschechische und deutsche Filme, die dort gedreht wurden.
Hanna Podolska hatte aber noch andere Probleme. Wegen angeblicher Schmuggelgeschäfte wurde sie von der Gestapo verhört und sogar für einige Tage ins Gefängnis gesteckt. Der entscheidende Schicksalsschlag kam für sie aber 1948 mit der Verstaatlichung der renommierten Firma. Podolska durfte noch kurze Zeit im Salon weiterarbeiten, als Gütesiegel für die Kunden. Doch wie in Rosenbaums Fall kam auch ihr Betrieb nach 1954 unter die Fittiche des staatlichen Unternehmens Modní závody Praha und wurde in Salon Eva umbenannt. Danach wurde Podolska aufgefordert, die Firma zu verlassen. 1972 starb sie im Alter von 92 Jahren. Anlässlich der Ausstellung Prager Modesalons 1900 bis 1948 wurde ein Buch herausgegeben, in dem Tuchalova insgesamt 20 bekannte Prager Modesalons in Wort und Bild vorstellt. Die Kuratorin sagt, sie habe erst nach der Zusammenstellung der 20 Firmenporträts festgestellt, dass die Hälfte der Salons jüdische Besitzer hatte. Der Großteil dieser Modeschöpfer wurde während des Krieges von den Nazis ermordet.
Jitka Mladková hat sie in alte Modesalons Prags geführt. Und nun wartet unsere Sendereihe Tschechisch gesagt auf sie. Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie versprochen, wird in der heutigen Folge gebacken.
Bäci.
Beziehungsweise beim Bäcker.
Bäckasch.
Eingekauft. Diesmal wählen wir süße Backwaren.
Sladké pečivo.
Ein allgemeiner Begriff für süßes Backwerk ist Kuchen.
Koláč.
Ein Kuchenteig besteht je nach Rezept aus Mehl.
Mouka.
Zucker.
Cukr.
Eiern.
Vejce.
Sowie Fett.
Tuk.
Einer Flüssigkeit wie Milch,
Mléko
oder Wasser,
Voda
und einem Triebmittel wie Backpulver,
Prášek do pečiva
oder Hefe,
Droždí
bzw.
Kvasnice.
Die wichtigsten Teigsorten sind Hefeteig,
Kynuté těsto,
Biskuitteig,
Piškotové těsto
oder Blätterteig,
Listové těsto.
In der Bäckerei werden entweder komplette Kuchen verkauft oder Schnitte eines Blechkuchens. Ein typisch böhmisches Backwerk ist die Buchtel.
Buchta.
Sie ist auch ein Kennzeichen des sogenannten böhmischen Hans.
Český Honza.
Der eine typische Volksfigur in tschechischen Märchen ist. Die Buchteln, also eigentlich Würfel aus Hefeteig, haben eine Füllung.
Náplň.
Und zwar entweder Zwetschgenmus.
Povidla.
Mohn.
Mák.
Quark.
Tvaroch.
Oder Marmelade.
Marmeláda.
Gefüllt werden auch andere Backsorten, wie etwa Taschen,
Taštičky.
Sie heißen im Tschechischen auch Tüchlein.
Šátečky.
Eine Füllung, meistens Äpfel, findet man auch im Strudel. Dieser heißt zwar offiziell
Záven,
bezeichnet wird aber meist als
Strudel.
Traditionell ist auch der Napfkuchen oder Gugelhupf,
Babovka,
der in einer hohen Kranzform zubereitet wird. Zu Weihnachten backt man zudem einen Weihnachtsstriezel,
Vánočka,
zu Ostern aus dem gleichen Hefeteig mit Rosinen ein Osterbrot,
Mazanec.
Ein Berliner Pfannkuchen oder Krapfen heißt auf Tschechisch
Kobliha.
Und der Lebkuchen
Perník.
Guten Appetit und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit der heutige Wortschatz für Sie. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Schwäg hat wieder zugeschlagen. Ein Dokumentarfilm sorgt derzeit in Tschechien für Diskussionen. Der junge Filmemacher Martin Duschek hat mit einer selbstgebastelten Tracht, einem sudetendeutschen Großvater und jede Menge Selbstbewusstsein versucht, seine Heimat Česká Lípa, Böhmisch Leipa, auf dem sudetendeutschen Tag zu repräsentieren. Ob der Dokumentarfilm nun Klamauk oder Satire ist, das sagt Ihnen nun Marco Zimmermann. Sie hören eine neue Ausgabe unseres Kultursalons.
Etwas überrascht über ihr Outfit?
Ja, ich weiß schon, aber die haben auch Trachten. Ne? Und ich bin teilweise auch Sudetendeutscher.
Das ist mein Kreuz.
So erklärt Martin Duschek, der Pressesprecherin der Sudetendeutschen Landsmannschaft, seine Verkleidung, mit der er bei eben dieser Veranstaltung 2011 in Augsburg erschien. Die Verkleidung besteht aus blinkenden Lichtern, Lederhosen und Kniestrümpfen. Kroj ist das tschechische Wort für Tracht. Und diese Tracht hat sich Duschek selbst geschaffen, auf der Suche nach seiner Identität. Die Suche begann er in seiner Heimatstadt Česká Lípa, die in der ersten tschechoslowakischen Republik eine vorwiegend deutsch besiedelte Stadt gewesen war. Beim Dokumentarfilmfestival in Jihlava im Herbst 2011 berichtete Duschek.
Eigentlich fühle ich mich dort zu Hause am Altstädter Platz, wo ich wohne, beziehungsweise meine Mutter wohnt. Aber dann gibt es so einen Ring von Siedlungen um den alten Stadtkern, in die jene Menschen gezogen sind, die gekommen sind, um Uran abzubauen. Und die kümmert die Vergangenheit überhaupt nicht. Aber es gibt dort auch Familien, die lange ansässig sind und die unterhalten sich schon darüber. Sonst wird dort nicht darüber nachgedacht und sich nicht vergegenwärtigt, wo die Wurzeln der Stadt liegen. Das kann man der Stadt ansehen. Die Atmosphäre ist seltsam kalt und die Menschen wollen in dieser Stadt eigentlich nicht leben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung der Deutschen wurde in Česká Lípa Uran abgebaut. Das lockte viele Neusiedler an. Um den Menschen ein Heimatgefühl zu geben, griff man zur Tracht. Ein Exemplar ist im örtlichen Museum ausgestellt. Die Bürgermeisterin von Česká Lípa, Hanna Moudra, liest vor, was es mit dem Kleidungsstück auf sich hat.
Die Idee, eine künstliche volkstümliche Tracht für Česká Lípa zu schaffen, kam dem damaligen Direktor des Museums, Bohumil Kinský, bereits Mitte der 1940er Jahre. Der Öffentlichkeit wurde sie erstmals bei einer Feier am 28. Oktober 1947 in Česká Lípa vorgestellt, um das Selbstbewusstsein der tschechischen Bevölkerung in einer Region mit starkem deutschen Einfluss anzuheben.
Bei einem Stadtfest 2011 wird diese Tracht auf dem Marktplatz in Česká Lípa vorgeführt. Die anwesenden Menschen sind aber eher überrascht. Kaum jemandem ist es bewusst, dass es in seiner Heimat eine Tracht gibt. Der Historiker Ladislav Smejkal vom Landeskundlichen Museum in Česká Lípa versucht zu erklären.
Es ist ein Stück Regionalgeschichte, eine Geschichte, die ein wenig künstlich geschaffen wurde, weil wir eigentlich kein Kreis mit typischen Trachten sind.
Duschek will vom Historiker Smejkal wissen, ob mit dieser künstlich kreierten Geschichte vielleicht eine gewisse Schuld der Bewohner kompensiert werden soll.
Das ist nicht nur die Schuld der hiesigen Bevölkerung, es ist eine Schuld der gesamten tschechischen Gesellschaft. Sie verhält sich so, als ob die Bevölkerung, die hier früher gelebt hat, wie eine indianische Kultur bereits vor langer Zeit ausgestorben wäre und nichts hinterlassen hätte.
Eine indianische Kultur, an die sich die heutige Bevölkerung mittels falscher Trachten erinnern möchte? Duschek hat darin einen Weg erkannt, seine eigenen Wurzeln zu erforschen.
Mir ist nur ein einziger Weg eingefallen, wie ich meine eigene authentische Tracht schaffen konnte. Ich musste mich von meiner privaten Vergangenheit inspirieren lassen. Von meinem Opa Leo, halb Tscheche, halb Sudetendeutscher, der für seine Frechheiten aus der Hitlerjugend rausgeflogen war, hatte ich eine Lederhose und Kniestrümpfe, die er beim Fischen trug. Zudem gab es einen Pyjama und von der Oma ein Spitzendeckchen. Vom Urgroßvater von der anderen Seite, der als Offizier der Finanzwache die Grenzen der Masaryk-Republik bewachte, besaß ich die Gürtelschnalle seiner Uniform. Auch von mir fügte ich etwas hinzu, eine Masaryk-Mütze mit einem Geschenk von Opas vertriebenen Kameraden. Und zum Schluss die Heckflügel von Opas Octavia.
So ausgerüstet fährt Duschek dorthin, wo er sich mehr Verständnis für die Suche nach seinen Wurzeln erhofft, zum Sudetendeutschen Tag in Augsburg. In einem Gespräch mit der Geschäftsführerin der Bundesgeschäftsstelle, Hanni Kögelsberger, und einem Begleiter ist dieser zunächst wenig von Duscheks Kreu angetan.
Das ist Maskerade.
Ja, das ist Maskerade. Das,
ja, auch Satire, ja, so kann man es auch sagen. Aber das ist keine, das kann man mit Tracht nicht verwechseln. Tracht ist was Gewachsenes über, ich kann sagen, Jahrhunderte. Verstehen Sie?
Irgendwie wollen die beiden ihn in seiner Verkleidung nicht ernst nehmen. Als die Geschäftsführerin Duschek den Zutritt in seiner Tracht verwehren will, besteht er auf seinem Recht als akkreditierter Journalist. Kögelsberger lässt ihn gewähren.
Gehen Versprochen Sie rein. Sie mir ja, das? Ich lasse Sie rein, um Gottes Willen. Sind nicht,
irgendwann wird es sich auch
unlustig. Wir haben für alles Humor. Wir sind ein, und die Sudetendeutschen ist auch ein Humorvolk, eine humorvolle Volksgruppe. Also wenn Sie Humor reinbringen wollen.
Duschek tanzt dann bei den Vorbereitungen zum Sudetendeutschen Tag mit den Teilnehmern und erntet einige skeptische Blicke und viele Lacher. Aber die Besucher begegnen ihm durchweg freundlich und haben durchaus Verständnis, wie ein etwas älterer Mann ihm versichert.
Sie provozieren ein bisschen, ne? Aber das ist ja nicht verkehrt. Ne? Sie bringen eine neue Note da rein. Ne? Und Sie können nicht erwarten, diese konservative Landsmannschaft, dass die da irgendwie Verständnis dafür hat. Aber ich finde Ihre Idee gut. Ne? Da. Und Sie haben eine neue Tracht erfunden.
Ja.
Ne? Da. Mit einer bayerischen Lederhose. Ne?
Das naja.
Auf der Suche nach Deutschen aus Česká Lípa ist er allerdings wenig erfolgreich. Eine Gruppe mit Trachten aus seiner Heimat kann er nicht finden. Als er endlich eine Frau trifft, deren Mutter aus Česká Lípa war, muss sie ihn enttäuschen.
Wir hatten eigentlich gar keine Tracht.
Sie haben auch
das
keine
Tracht. Das war mehr auf den Landgemeinden. Ja. Das hat man damals nicht so gemacht. Aber Dirndl haben wir schon getragen. Okay. Dirndl, aber keine Tracht.
Bis dahin ist Duschek auf dem Sudetendeutschen Tag ein Kuriosum. Nach dem Gespräch über Trachten in Česká Lípa wird der Dokumentarfilmer aber von einem Landsmann, einem Tschechen, verbal angegriffen. Er sei ein Spinner, der die Leute nur beleidige und man solle ihn doch von der Polizei verhaften lassen. Martin Duschek erinnert sich auf dem Dokumentarfilmfestival nach der Premiere seines Films.
Ich habe mich mit diesen normalen älteren Deutschen über meine Familie unterhalten. Wir haben uns amüsiert und natürlich haben die mich ein bisschen ausgelacht. Den Funktionären war es dann vielleicht zu viel, aber sie haben sich erst getraut, die Polizei zu rufen, nachdem dieser Tscheche, dieser sogenannte Aktivist, das gefordert hatte.
Auf jeden Fall endet der Film unschön. Und das von beiden Seiten. Die Landsmannschaft präsentiert sich, entgegen ihrer Worte, humorlos, während im Hintergrund durchaus Stimmen gegen die Verhaftung Duscheks zu hören sind. Dieser leistet sich nun aber einen geschmacklosen Ausrutscher. Er ruft den Menschen zu, er werde vertrieben. Die Angelegenheit geht aber gut aus. Die Landsmannschaft erhebt zwar zunächst Anklage wegen Hausfriedensbruch, lässt diese aber noch im Laufe des Tages fallen. Nur das Festivalgelände darf Duschek nicht mehr betreten. Seine selbstgemachte Tracht hat er noch zu Hause. Das Museum in Česká Lípa wollte sie nicht ausstellen. Er berichtet bei der Premiere in Jihlava jedoch von einem interessanten Effekt.
Die Tracht wirkt schon verrückt mit den Lampen vom Octavia und so, aber ich habe mich darin gut gefühlt. Auf einmal trägt man etwas, was einen repräsentiert. Ich würde daher jedem empfehlen, sich seine eigene Tracht zusammenzustellen, man wird sich besser fühlen.
Duschek hat einen 30-minütigen Dokumentarfilm vorgelegt, der das große und schwere Problem auf beiden Seiten der deutsch-tschechischen Grenze humorvoll und satirisch angeht. Sicherlich ist auch viel Klamauk und Übertreibung dabei, der Film entlarvt aber beide Seiten und das durchaus nicht dumm.
Soweit der Beitrag von Marco Zimmermann. Der Dokumentarfilm Mein Kreu soll in Zukunft auch mit deutschen Untertiteln zu sehen sein. Derzeit ist er in der Mediathek des tschechischen Fernsehens abrufbar und bis auf das erste Drittel in Česká Lípa ist der Ton auf Deutsch. Und das war's für heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Das deutschsprachige Programm von Radio Prag ist am Ende angelangt. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Appreciate you.